Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Eine Stadt namens Verwirrung. In der Offenbarung wird diese Stadt als Babylon bezeichnet. Leben wir in Babylon? Lassen wir uns von seiner Macht negativ beeinflussen? Wie finden wir Schutz vor den verführerischen Angriffen des Feindes? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Runde Lektionsgespräch. Wir haben uns jetzt 5 Wochen mit einem Vers beschäftigt, mit der ersten Engelsbotschaft. Und ich freue mich, dass wir jetzt zur zweiten Engelsbotschaft gehen können. Ich möchte uns kurz vorstellen. Zu meiner Rechten hier habe ich den Hannes, den Josef, zu meiner Linken den Samuel, die Diana und ich bin die Yvonne. Und ich möchte gerne unser Gespräch unter den Segen Gottes stellen. Unser großer Schöpfer, unser treuer Heiland, danke, dass wir wieder hier sein können, um miteinander über dein Wort nachzudenken und heute ganz besonders über das, was dir entgegensteht. Das, was dir sehr viel Schmerz bereitet und was du letztendlich auch einmal vernichten wirst, damit es endlich wieder Harmonie in diesem Universum gibt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du im Zentrum unseres Gesprächs bist und dass du uns hier, aber auch unsere Zuhörer, unsere Zuschauer segnest. Danke dafür. Amen.
Amen. Amen.
Ja, schlagen wir sie doch mal auf, die zweite Engelsbotschaft. Auch wenn sie sehr kurz ist, auch wieder nur ein Vers, soll sie doch diesmal im Zentrum stehen, beziehungsweise zumindest der erste Teil soll im Zentrum stehen. Denn nächste Woche werden wir auch noch über die zweite Engelsbotschaft nachdenken. Samuel, magst du mal lesen? Offenbarung, ja. Kapitel 14, Vers 8.
Und ein anderer, zweiter Engel, folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen.
Mhm. Ja, was fällt euch ein, wenn ihr Babylon hört oder Babel? Was verbindet ihr damit? Darum soll es ja gehen.
Eigentlich ist das etwas, was aus dem Alten Testament kommt. Der Turmbau zu Babel bis hin zu Daniel, der verschleppt wird aus Jerusalem von Babylon und dort in der babylonischen Gefangenschaft ist. Also der alttestamentliche Bogen geht von Anfang bis zum Ende, wenn man so will. Babylon ist der große Feind.
Der große Feind. Erklär mir das noch einmal, wieso war der Turmbau zu Babel ein Feind? Also, wenn ihr wollt, können wir es aufschlagen. Einfach zum Nachlesen. 1. Mose Kapitel 11. Da haben wir den Turmbau zu Babel. Warum steht dieser Turmbau so in offensichtlicher Feindschaft oder Gegnerschaft zu Gott?
Wie heißt es da in Vers 4? Und sie sprachen, also die Bewohner von Babel, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das Problem war, Gott hat aber gesagt, sie sollen die ganze Erde bevölkern und sollen sich über die ganze Erde ausbreiten. Und gerade das, was so der explizite Aufruf Gottes war, dagegen, das wollten sie nicht zulassen.
Also wir haben hier den, soll ich es mal so nennen, den offenen Ungehorsam,
ja. Ja,
gegen das, was Gott gesagt hat. Was war noch ein Problem mit diesem Turm?
Ich finde ganz interessant, wie hier die Bibel das beschreibt im Vers 3. Da sagen die Leute wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Dieses wohlan, lasst uns, das erinnert etwas an Genesis 1, Vers 26. Mhm. Also so diese göttliche Befehlsgewalt, die hier, mit der das verglichen wird, finde ich. Also diese Anmaßung einfach.
Mhm. Sie wollen jetzt was machen. Mhm. Haben wir noch etwas, was uns zeigt, warum Gott das nicht mit Wohlwollen mit angeschaut hat?
Ja, der Bau des Turmes selbst. Sie machen etwas, das bis an den Himmel reicht, damit sie sich einen Namen machen. Also sie wollen bis an Gott heranreichen, sich ihm gleich machen, wenn nicht sogar ihn versuchen zu übertrümpfen. Mhm. Und sie stellen sich in ihrer Einstellung, in ihrem Verhalten gegen das, was Gott eigentlich ausmacht, dass er ihr Gott ist. Und sie machen sich selber zu Gott und das, was sie vertreten.
Sie emanzipieren sich von Gott. Wir brauchen keinen Gott. Wir glauben auch nicht dem, was Gott sagt. Wir sind unabhängig. Uns erwischt er nicht mit einer neuen Flut. Und wenn wir die Geschichte dann weiterlesen bis zum Vers 9, da lesen wir dann davon, dass die Sprachen verwirrt worden sind. Und in der Bibel wird dann dieser Name von Babylon gedeutet als eben Verwirrung. Das ist Babylon, Verwirrung.
Mhm. Ein Gedanke, Simon, auch der, den du schon angesprochen hast, dass eben sich das Volk oder die Menschen damals, die wollten sicherstellen, wenn nochmal eine Flut kommt, dass sie einen Turm haben, wo sie alle rauflaufen können und eben der Flut entkommen. Das ist insofern auch sehr problematisch, weil nach der Flut Gott ja versprochen hat, dass nie wieder eine Flut kommen wird. Das heißt, sie haben diesem Versprechen Gottes, und der hat ja einen Bund geschlossen, lasst den Bund schließen, dass das nicht mehr passiert, nicht getraut. Sie haben gesagt, naja, wer weiß.
Und sie lehnen sich im Grunde gegen Gott auf, sind aber gleichzeitig furchtbar stolz und arrogant. Das ist Babylon.
Und nehmen die Ehre, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in die Offenbarung, die wir ja Gott geben sollen, eigentlich für sich, ja? Denn sie wollen sich einen Namen machen. Genau, also wir haben menschliche Lehren, die noch dazu ungehorsam gegen Gottes Lehren bedeuten. Die Menschlichkeit oder der Mensch steht im Mittelpunkt und es ist dieses klare Misstrauen Gott gegenüber. Das können wir mal mitnehmen. So, jetzt gehen wir den Bogen weiter, den du gespannt hast, Hannes, nach Babylon, in die babylonische Hochkultur, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen. Was wissen wir aus der Bibel, worum es dort ging, in dieser Stadt oder in diesem Mindset im Babylonischen? Ja? Du hast Daniel angesprochen, die ersten 6 Kapitel schildern ja das Leben in Babylon. Was waren da so Issues, ja? Themen, die immer wieder aufkommen in den Kapiteln? Ihr könnt sie mal Revue passieren lassen in eurem geistigen Auge. Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6. Was kommt da immer wieder raus?
Also ich denke, womit man es herunterbrechen kann, ist ein Krieg der Götter. Wir haben immer wieder den Kontrast zwischen dem hebräischen Volk mit Daniel und seinen Freunden und dann dem Volk Israel, die eigentlich Gott nachfolgen. Und dann der Kontrast zu Babylon, die ihre eigenen Götter haben. Spannend ist auch die Verknüpfung zum Turmbau zu Babel. Denn wenn wir aufschlagen, Daniel Kapitel 1 in Vers 2 wird beschrieben, dass die Tempelgeräte und die Schatzkammer in das Land Shinar gebracht werden, was auch wieder, was wir vorhin gelesen haben, 1. Mose 11, auch wo Babel gebaut wurde, dieser Turm gebaut wurde. Also es ist zum einen der gleiche Ort, ein gleiches Problem, dass hier auch wieder ein Volk ist, das anderen Göttern dient und sich über den Gott Israels stellt. Und wir haben immer wieder die Thematik der Anbetung. Sei es jetzt auch am Anfang, wo die Wegführung ist, wo dann die Söhne von von königlicher Herkunft dann integriert werden sollen, dieses babylonische System, und ihnen werden andere Namen gegeben. Sie sollen das Essen des Königs essen, selber essen und so quasi teilhaben am Götzendienst. Das ist da wieder auch dieser Konflikt zwischen richtiger Anbetung und falscher Anbetung, was wir dann auch später zum Beispiel bei der Statue von Nebukadnezar sehen, in Daniel 3. Ein riesiges Aufgebühren von Instrumenten, von Teilnehmern, immer wieder eine Art von Liturgie, von falscher Anbetung, wo dann Nebukadnezar dann später zum Schluss kommt, dass eigentlich Gott derjenige ist, dem die richtige Anbetung gebührt. Und so haben wir immer wieder ein Muster, das sich in Daniel wiederholt.
In den Vorstellungen der Antike war es so, wenn ich jetzt ein anderes Land oder Volk besiege, dann sind meine Götter stärker als die Götter von den anderen, von den Feinden. Und im Danielbuch haben wir jetzt das Phänomen, dass scheinbar die babylonischen Götter die Götter Judas und Jerusalems besiegt haben. Und jetzt wird aufgedeckt, wer wirklich Herr der Geschichte schlussendlich ist. Und das Thema der Anbetung, finde ich, ist wirklich sehr markant da. Wenn ich mir jetzt Daniel Kapitel 3 anschaue, die Geschichte mit dem Feuerofen, da soll so ein goldenes Bild angebetet werden. Und dann frage ich mich, ist das jetzt eine religiöse oder ist es vielleicht doch eine politische Veranstaltung? Und wenn ich das so lese, dann merke ich, die zwei Elemente verschmelzen hier. Und dann kommen wir zu Daniel Kapitel 6. Daniel ist untadelig, aber sie finden etwas. Er betet Gott an. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema Anbetung. Und das ist das Kapitel 13 dann in der Offenbarung. Und da sehe ich dann, ohne Daniel könnte ich die Offenbarung nicht verstehen. Und dann sehe ich noch den Nebukadnezar im Kapitel 4, der sagt, diese große Stadt Babylon, diese Stadt, die ich aufgebaut habe, großes Babylon, das ist genau der Wortlaut dann in der Engelsbotschaft.
Das ist so spannend, denn ganz oft, wenn wir sagen, wir können die Offenbarung ohne Daniel nicht verstehen, denken wir an die letzten 6 Kapitel, an die Prophezeiungen. Aber die ersten 6 Kapitel, die Geschichten, die wir alle kennen, ja, aus der Kindersabbatschule, die sind genauso wichtig. Ja.
Ich habe vor Jahren einmal eine Predigt gehalten, die Prophezeiung von Daniel Kapitel 3. Dort gibt es nämlich keine Prophezeiung. Ja. Aber wenn ich dann parallel Offenbarung 13 lese, da wird ein Bild aufgestellt, der soll angebetet werden und wer das nicht tut, der soll sterben. Das ist genau das Thema von Offenbarung Kapitel 13. Also indirekt ist dort sehr viel Prophetisches drinnen. Das sehe ich aber erst, wenn ich dann die Offenbarung dazu nehme.
Ja. Und ich sehe auch wirklich diese zwei Themen, die wir jetzt so intensiv schon studiert haben, in der ersten Engelsbotschaft, da wieder drinnen, ja, gebet Gott die Ehre und betet den an. Es geht um die Ehre und es geht um Anbetung.
Was ich auch noch interessant finde hier, gerade wenn man dann auch Daniel betrachtet, ist, dass es in Babylon anscheinend auch Leute gibt, die dem Gott zugeneigt sind oder die eher bereit sind, sich dann Gott zu unterwerfen. Wir haben Nebukadnezar, wo ja Gott viel unternimmt um ihn. Und wir haben dann in Daniel 5 seinen Sohn, der dann verstoßen wird, weil Gott wahrscheinlich keinen Weg mehr sieht, ihn zu erreichen. Aber ich finde es sehr spannend, dass es nicht alles in Babylon ist schlecht. Nicht jeder in Babylon ist gleich abgefallen, weil wir haben auch zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland. Das heißt jetzt nicht, dass es Babylonier sind, aber wahrscheinlich aus dem Raum. Und die kommen zu Jesus, weil sie wissen, dass da der Messias geboren ist. Und später in der Offenbarung heißt es ja dann auch, dass es Leute gibt, die aus Babylon herausgerufen werden. Und insofern finde ich das schon spannend, dass die Bibel eigentlich schlecht immer von Babylon redet, aber dass es trotzdem Menschen gibt in Babylon, die da drin sind, wo Gott aber ein Interesse hat, sie rauszuholen.
Das ist doch wieder Evangelium, oder? Dass obwohl Babylon, wie du sagst, schlecht ist grundsätzlich, Gott jeden Einzelnen sucht, der noch irgendwie ansprechbar ist und erreichbar ist. Er macht nicht einfach pauschal Schluss mit ihnen, ne?
Noch ein Detail, ja. Daniel Kapitel 5, dieses Mal von Belsatzer. Was holt denn der? Der lässt dann diese Tempelschätze holen und dann trinken sie Wein aus goldenen Gefäßen. Wenn ich dann in Offenbarung 17 lese von dieser Hure Babylon, die hat auch einen goldenen Becher in der Hand. Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Genau. Und da kommen wir jetzt gleich hin. Das war die Überleitung. Danke, Hannes. Unser Turmbau zu Babel und Babylon im Buch Daniel, das war jetzt die Einleitung. Und jetzt schauen wir uns Babylon in der Offenbarung an und gehen mal in Offenbarung Kapitel 17. Die Lektion in dieser Woche gibt uns ein bisschen einen Kontext hier von den zwei Frauen, die in der Offenbarung erwähnt werden. Die erste in Kapitel 12, diese reine Frau, die so der Angriffs- und Zielpunkt des Drachen wird, ja, und die dann in die Wüste flieht, die Gott bewahrt, die Nachkommen hat, und die übrigen dieser Nachkommen werden dann in Vers 17 beschrieben. Der Drache wird zornig und führt Krieg mit ihnen, und das sind die, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Da verstehen wir diese Frau aus Offenbarung 12. Das ist ein Sinnbild für die Gemeinde. Und jetzt haben wir in Kapitel 17 eine ganz andere Frau. Vielleicht lesen wir mal die ersten 6 Verse. Diana, magst du das machen?
Sehr gerne machen. Und es kam einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah.
Versuchen wir mal, das in eigene Worte zu fassen. Wie wird diese Frau hier beschrieben, die da Babylon heißt?
Also beginnen in Vers 4, tut sehr prunkvoll, in Purpur und Scharlach gekleidet, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, einen goldenen Becher, du hast ihn schon genannt. Also sehr, sehr prunkvoll das Ganze dargestellt. Das war der erste Eindruck. Mhm.
Was sehen wir noch?
Sie hat einen sehr großen Einfluss. Wenn wir in Vers 2 sehen, dann wird beschrieben, wie die Könige auf der Erde mit ihr Hurerei betreiben und die auf Erden wohnen, auch getrunken worden sind von dem Wein ihrer Hurerei. Also es sind die Völker der Erde, die führenden Leute, die Menschen selbst, die mit ihr Gemeinschaft haben und dadurch beeinflusst werden.
Und eigentlich was Globales, ja?
Ja,
global, genau.
Dieses Stichwort Unzucht, Hurerei, Ehebruch, das ist auch wieder ein Thema aus dem Alten Testament. Wenn ich da zum Beispiel an das Buch Hesekiel denke, und das ist ja auch eine Voraussetzung, um die Offenbarung zu verstehen, da sehe ich, wie Gott schlicht und einfach eheliche Untreue im buchstäblichen Sinn mit ehelicher Treue im übertragenen Sinn, sprich mit Götzendienst, verbindet. Und das wird hier gleichgesetzt. Und diese Hurerei hier in Offenbarung 17 ist offensichtlich auch im übertragenen Sinn gemeint. Das ist eine Abwendung von Gott. Ich mache meine eigenen, andere Götter. Ich glaube nicht mehr an den wahren Gott. Und darum die erste Engelsbotschaft: gibt dem richtigen Schöpfergott die Ehre.
Ja, haben wir da nicht schon wieder das Thema vom Turmbau zu Babel, ja? Da haben wir genau dasselbe gesagt. Ungehorsam, Misstrauen.
Was? Irgendwie stehen ja diese zwei Frauen von Offenbarung 12 und 17 wirklich ganz augenscheinlich im Kontrast zueinander. Und da gibt es so viele kleine Details. Die eine hat ein weißes Kleid an und die andere hat ein sehr farbig leuchtendes Kleid an. Die andere ist sehr schlicht gekleidet und die andere ist sehr bunt und geschmückt gekleidet. Die eine hat Kinder, die übrigen von ihrer Nachkommenschaft. Und hier sind es auch sie ist die Mutter der Huren, also sie hat auch Nachkommen und Nachfolger sozusagen. Also wenn man da so weiter das spinnen würde, da sehen wir, das ist ein absolutes Gegensatzpaar.
Jetzt schauen wir mal in Vers 3, den haben wir noch nicht so besprochen jetzt. Sie steht ja nicht einfach da, sondern sie sitzt auf einem Tier. Klingelt es da bei euch, wenn wir das Tier lesen? Ein scharlachrotes Tier, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte? Woran erinnert uns denn das? Offensichtlich ist das ja die Kraft, die sie treibt, oder zumindest auf diesem Tier ist sie mobil, ja? Also dieses Tier bringt sie überall hin, zu den Königen der Erde.
Die reine Frau aus Offenbarung 12 hat genau mit diesem Tier auch zu tun, offensichtlich. Mhm. Dort wird es als feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern beschrieben. Mhm. Das ist offensichtlich ident. Das ist das gleiche System, das da dahinter steckt. Und auch die Erwähnung der Wüste hätte ich da und dort. Also wenn ich da anfange zu suchen, finde ich wahrscheinlich noch mehr Details, die übereinstimmen und, oder im Kontrast zueinander stehen.
Ja, vielleicht können wir mal versuchen, das zu definieren, ja? Dieses Tier, das die eine Frau trägt und gegen die andere Frau kämpft, besonders in der Zeit der Wüste, sage ich mal, ja, in dieser Zeit der 3,5 Zeiten, was war das System, das gegen die wahre Gemeinde oder das Volk Gottes gekämpft hat?
Wenn ich so in die Kirchengeschichte hineinschaue, hat sich das Christentum schon in den ersten Jahrhunderten langsam, aber immer mehr und mehr dann von der ursprünglichen urchristlichen Botschaft entfernt. Mhm. Und ich sage jetzt einmal, in der mittelalterlichen Kirche haben wir dann den Höhepunkt dieses Kontrasts, dieses Abwendens vom Ursprünglichen, wo eben dann andere verfolgt werden. Da lesen wir auch was vom Blut der Zeugen, Jesu. Und niemand weiß genau, wie viele Märtyrer es im Mittelalter gegeben hat, aber vorsichtige Schätzungen sagen zumindest ein paar Millionen. Da denke ich an die ganzen Ketzer und Waldenser und Albigenser und wie sie alle geheißen haben. Und Täufer schlussendlich.
Du hast jetzt gesagt, schon sehr früh sind sie abgewichen, ja, von der reinen Lehre. Da haben wir schon diese Unzucht, ja, die Hurerei, wo ich weggehe vom wahren Gott. Und einstweilen ist sie trunken, das stimmt, aber sie treibt ja auch mit allen anderen dann Unzucht. Ja, jetzt haben wir da schon sehr viel herausgearbeitet. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht, ab Vers 12. Josef, darf ich dich mal bitten, dass du 12 bis 14 liest?
Kapitel 17.
Genau, noch in Kapitel 17, ja.
Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde, zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Mhm.
Das heißt, wir haben, ich bezeichne das jetzt mal so, wir haben in den ersten 6 Versen gesehen, dass es sich hier um das System des Papsttums handelt. Du hast gesagt, der Höhepunkt war im Mittelalter. Und jetzt haben wir hier noch die Könige, die sich da verbinden, die einmütig werden. Und miteinander führen sie Krieg mit dem Lamm. Was können wir denn daraus nehmen?
Bei mir in meiner Elberfelder Bibel habe ich da wieder einen Verweis zu einer anderen Bibelstelle. Siehe da, Daniel Kapitel 7. Ja? Also diese 10 Hörner, die 10 Reiche darstellen. Und dann gibt es eben dieses kleine Horn dort in Daniel 7, das die Gläubigen verfolgt. Das ist im Grunde das gleiche Thema hier wieder. Also Daniel 7 ist irgendwo Vorbild für Daniel, Offenbarung 13 und auch 17 und für andere Teile aus der Offenbarung. Und hier ist es ganz offensichtlich. Also diese verfolgende Macht, diese mittelalterliche katholische Kirche, aus unserer Perspektive früher schon. Aber die Offenbarung spricht natürlich auch noch von einer zukünftigen Sache, die noch kommen wird, mit der gleichen Macht wieder. Das hat sich schon erfüllt, Daniel 7, und wird sich noch erfüllen, Offenbarung 17. Mhm.
Seht ihr da drin auch ein bisschen diese Verbindung, die wir jetzt schon in Daniel 3 genannt haben, wo man das plötzlich nicht mehr trennen kann zwischen Kirche und Staat, zwischen Religion und Politik? Könnt ihr das da drin erkennen? Das war in der Lektion so ein Schwerpunkt. Ja, ihr nickt alle.
Ja, ich meine, Königreiche sind ja
politisch,
staatlich, genau. Politisch. Mhm. Aber das Lamm ist jetzt kein Königreich. Mhm. Das Lamm ist ein religiöses System. Und wenn ein Staat gegen so dieses Religiöse vorgeht, dann ist das jetzt kein Krieg auf... das ist ein Krieg gegen Unterschiede. Also ich bin anders wie du, also von... Hund und Katze kämpfen gegeneinander, sowas ist das vielleicht. Das ist etwas, was ein gewisses Gefälle hat, würde man meinen, weil man meint, dass der Staat wahrscheinlich stärker ist hier in unserer menschlichen Sprache. Was aber sich nachher herauspuppt, dass es ein Riesenfehler ist, wenn man gegen das Lamm kämpft.
Das ist die frohe Botschaft da drin.
Ja, wenn wir uns auch die Bezeichnung der Frau ansehen in der Bibel, dann wird sie immer mit einer Gemeinde gleichgesetzt, mit einer religiösen Institution. Wir haben in Kapitel 12 haben wir die Gemeinde, die Christus nachfolgt. Und hier haben wir jetzt konträr dazu auch eine Frau, eine Hure, die das Tier als, also den Drachen als quasi Hintermann hat, die das, was ihr Kraft gibt. Und auch in der Zusammenarbeit sehen wir das auch, wo wir gerade auch die Könige erwähnt haben, die Reiche bekommen, die Macht haben, die dann aber in Vers 13 eines Sinnes sind und ihre Kraft und ihre Macht dem Tier auch wiedergeben. Das heißt, es gibt dort auch eine Wechselbeziehung zwischen Staat und Religion.
Und eigentlich ist es ja hier ein Krieg von Religion gegen Religion quasi. Also die falsche Religion gegen die wahre Religion. Die falsche Religion benutzt halt dieses politische System für ihren Nutzen, für ihren Zweck, um Leute einzuschüchtern oder was sonst. Also von dem her, ja, ist es eigentlich ein Kampf der Religion,
würde man meinen. Und das hatten wir im Mittelalter, ja, als die Kaiser und die Päpste hier gemeinsame Sache gemacht haben. Aber es wird auch wieder kommen. Und ich finde, wir sehen das jetzt schon in der Globalisierung, wo das einfach, es wird bald nur mehr eine Macht sein, ja? Und wir sehen das schon.
Also Könige ist definitiv politisch-staatlich. Ja. Und wenn ich dann sehe hier, dass sie diese Hure Babylon, das Blut der Heiligen, Heilige, das ist religiöse Sprache. Aber ich sehe da noch mehr religiöse Hinweise. Sie hat ein Gewand aus Purpur und Scharlach. Und sie hat so einen Namen an der Stirn. Ja, wo finde ich das im Alten Testament? Das ist der Hohepriester. Da sehe ich also, dieses System Babylon maßt sich auch religiöse Oberherrschaft, Macht an. Aber neben Religion und Staat sehe ich eigentlich noch ein drittes Element, nämlich die Wirtschaft. Wenn ich jetzt Offenbarung 18 noch dazu nehme, da stimmen dann diese Kaufleute, das ist Wirtschaft, ein Klagelied an. Oder wenn ich an Offenbarung 13 denke, man kann nicht mehr kaufen und verkaufen, das ist Wirtschaft. Also ich habe Politik, Religion und Wirtschaft. Ja. Diese drei Komponenten sind ganz offensichtlich hier vorhanden.
Und Das sehen wir doch heutzutage schon ganz deutlich, ja, wie diese drei Komponenten immer näher zueinander rücken. Aber wisst ihr, dieser Vers 14, das ist ja auch der Merkvers in dieser Woche, das ist so eine frohe Botschaft. Mittendrin in diesem schrecklichen Tumult und dem Krieg mit dem Lamm haben wir die Zusicherung, das Lamm wird sie überwinden.
Darf ich da einhaken? Ja? Dort steht eigentlich im Griechischen das Wort Nikaos, siegen. Überwinden, kann man ja auch überwinden, was zu essen, was man nicht wirklich schmeckt oder so. Das ist aber was ganz anderes als dieses Siegen. Ja. Das Lamm, so unscheinbar und lammfromm es wirkt, es wird siegen, es wird die böse Macht besiegen. Und das ist Evangelium.
Wieder. Das ist wunderbar. Und hier steht, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Das heißt, wenn wir treu sind, und da dazugehören, wissen wir stehen schon auf der Seite des Siegers. Das ist einfach wirklich schön. Hannes, würdest du jetzt noch die Verse 15 bis 18 lesen?
Kann ich machen. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen. Und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat.
Dankeschön. Also hier wird uns ein bisschen was erklärt, ja, die Symbolsprache vom Wasser, das kennen wir ja, das Wasser für Völker steht, aber auch eben im Vers 18, das gibt uns jetzt den Bezug zwischen Babylon der Stadt und Babylon der großen Hure, ja, denn das ist eigentlich ein und dasselbe Bild. Und wir sehen auch, dass diese Einheit, von der wir da in Vers 13 gelesen haben, eine ganz andere Einheit ist als die Einheit, die Gott möchte, ja, dass wir einmütig und eines Sinnes sind. Die sind nicht eines, also die sind nicht in Liebe einander zugetan, sagen wir mal so, ja, weil die hassen einander da, die sind böse eigentlich miteinander. Aber wenn sie den gleichen Feind haben, nämlich das Lamm, dann halten sie zusammen. Also das kommt hier auch raus. Ja, wir wissen also, Babylon, die Stadt, ist jetzt diese Hure. Wir haben das zusammengefasst mit einerseits dem System der katholischen Kirche. Jetzt müsste man noch überlegen, wer sind jetzt die Leute, mit denen das Papsttum sie trunken gemacht hat mit dem Wein ihrer Hurerei? Wer sind die, die da hier mitgemacht haben, ja? Wer ist hier noch mit abgefallen? Und da können wir sagen, naja, heutzutage sind alle christlichen Kirchen, so ziemlich alle christlichen Denominationen unter der Gewalt Roms. Schauen wir in die Ökumene rein, schauen wir, wie viel da schon gleichgeschaltet ist. Ja? Wo sind wirklich noch große Unterschiede? Sind nicht mehr viele. Direkt nachdem wir jetzt hier die Erklärung haben, die Frau ist die Stadt, kommen noch einmal zu etwas, was sehr ähnlich klingt, dem, was wir in der zweiten Engelsbotschaft schon haben. Magst du noch die nächsten 4 Verse lesen, Samuel, von Kapitel 18?
Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen.
Also das hört sich doch sehr gleich an. wie das, was wir in Offenbarung 14, Vers 8 gelesen haben. Warum wird die zweite Engelsbotschaft hier nochmal wiederholt? Es ist ja mit der ersten nicht, mit der dritten nicht. Warum lesen wir das hier noch einmal? Sogar noch so detaillierter, ja? Die zweite Engelsbotschaft ist ein Vers und hier haben wir vier Verse.
Ein Unterschied, der mir auffällt, bei der ersten Engelsbotschaft, dass bei der zweiten Engelsbotschaft in Kapitel 14, da sind wir deshalb, finde ich es nicht, da heißt es nicht, da heißt es bloß, ein anderer Engel folgte ihm, der sprach. Mhm. In Kapitel 18 heißt es aber, er rief kraftvoll und mit lauter Stimme. Mhm. Ich habe den Eindruck, zu der Zeit, wo die erste Engelsbotschaft relevant ist, wo es heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, also die hat jetzt begonnen, wo das relevant ist, ist die zweite Engelsbotschaft noch nicht so relevant. Die wird noch nicht so laut verkündigt. Aber wenn dann die Zeit verstreicht, kommt der Punkt, wo es wirklich ernst wird. Wir sind in Kapitel 18 schon ein ganzes Stück weiter in der Geschichte, wo es ernst wird und wo diese Aufforderung, mein Volk, geh aus ihr, um nicht zusammen mit diesem System praktisch zugrunde zu gehen, unterzugehen, das wird jetzt relevant. Und deshalb wird es jetzt, das wird an der Stelle wiederholt zu einem Zeitpunkt, wo es auch historisch wichtig wird.
Es scheint wie eine Intensivierung hier zu sein. Also große Stimme, das klingt ja auch an die dreifache Engelsbotschaft. Große Stimme kommt zwar öfters vor in der Offenbarung, aber gefallen, dieses doppelte Gefallen von Babylon. Es ist offensichtlich, dass das hier eine Erweiterung, Ergänzung oder ein Zusatz zu dieser Engelsbotschaft ist, von Kapitel 14.
Ich habe jetzt eine provokante Frage. Wir sehen ja hier, Gott hat, das hast du vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, Samuel, Gott hat in diesem Babylon, in diesem abgefallenen System, noch Leute von seinem Volk. Und er sagt, komm heraus. Warum muss ich denn raus, wenn ich eh im System sein kann und trotzdem gläubig bleiben kann? Warum muss ich raus?
Ich würde sagen, eine gewisse Zeit mag das vielleicht gut gehen, aber auf langfristig oder auf immer wird es wahrscheinlich eben nicht gut gehen. Noch dazu, wenn es zu einem Schnitt kommt, zu einem Schlusspunkt kommt. Das heißt, ich muss rechtzeitig das sinkende Schiff verlassen, damit ich gerettet werde. Und das ist der Punkt, glaube ich.
Vielleicht als Vergleich können wir auch Lot nehmen, der in Sodom und Gomorra war mit seiner Familie. Er, noch immer ein gottesfürchtiger Mann, er wusste, was die eigentlichen Prinzipien sind, hat auch eine Zeit lang in den Städten leben können. Aber ab einem gewissen Punkt, wo die Konsequenz des Gerichts folgt, hat Gott ihn auch aus dieser Stadt herausgeholt. Mit aller Macht. Er hat versucht, noch seine Frau und seine Schwiegersöhne mitzunehmen, die auch ihre eigene Entscheidung treffen mussten. Aber doch sieht man da die Dringlichkeit, dass es einen Moment gibt, wo man nicht einfach nur in der Mitte dieser Stadt und dieses Volkes leben kann, ohne davon beeinflusst zu werden und der Konsequenz, die darauf folgt, sondern dass es auch das Ziel ist, rauszukommen und wirklich sich der Wahrheit zuzuwenden und dem, der wirklich Leben spendet.
Du hast schon jetzt den zweiten Teil noch angesprochen. Wir haben jetzt davon gesprochen, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Ja? Also damit der Lot nicht mitvernichtet wird. Und ihr habt auch gesprochen von diesem Punkt, ja, wenn dann das Gericht kommt, da müssen wir uns trennen. Wie schaut das aus, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt? Was meint das? Was passiert denn, wenn ich da mittendrin bin?
Also Lästerung, Auflehnung gegen Gott, Ungehorsam gegen seine Gebote, das ist alles Sünde. Mhm. Und wenn ich dort in diesem System, vielleicht auch nicht ganz bewusst, aber doch mitmache, hat es eine Auswirkung auf mich und ich muss mich irgendwann davon klar distanzieren und mich davon trennen. Ich kann mich erinnern, einmal bei Ellen White gelesen zu haben, dass sie sagt, naja, mit manchen Leuten wartet der liebe Gott noch, weil wir noch nicht als Gemeinde bereit sind, diese Leute bei uns dann wohlwollend und liebevoll aufzunehmen. Das heißt, es liegt vielleicht auch an uns ein bisschen, dass die noch dort im falschen System drinnen sind. Aber sie werden rechtzeitig kommen und sie werden die Botschaft hören. Und wir sollen sie auch verkündigen, diese Botschaft. Also das spielt alles zusammen.
Und, es ist ja durchaus so, dass Gott niemanden für Dinge verurteilt, die er nicht wissen kann. Aber wenn sich die Geschichte entwickelt, dann werden bestimmte Irrtümer, bestimmte Lügen immer offensichtlicher. Sagen wir zum Beispiel das Thema, das wir letzte Woche betrachtet haben, den Sabbat, der so zentral ist in der Anbetung Gottes und von den wenigsten Christen heute erkannt und angenommen und gehalten wird. Da sind ganz viele ganz gläubige Menschen dabei, die die Bibel ernst nehmen, die diese Erkenntnis noch nicht haben. Und so, sage ich jetzt mal, in diesem System weiter leben können, ohne dass Gott sie dass Gott das große Sünde praktisch sieht. Aber in dem Moment, wo die Erkenntnis kommt, schaut die Welt ganz anders aus. In dem Moment, wo ich weiß, wie die Zusammenhänge sind, warum gibt es das eine, warum gibt es das andere, und diese Zusammenhänge erkenne, dann muss ich mich auch entscheiden. Sage ich, nein, das ist mir egal. Ich halte fest an dem, was ich immer gehalten habe, ob das jetzt stimmt, falsch oder richtig, ist mir gerade wurscht. Oder dass ich sage, es fällt mir sehr schwer. Ich hatte letztens erst einen Bibelkreis, wo wir genau diese Thematik mit zwei älteren Damen studiert haben, die sehr geschluckt haben und gesagt, stell dir das vor, seit 80 Jahren mache ich das so. Und jetzt lese ich Gottes Wort, das stelle fest, das ist ganz falsch. Es fällt, ist nicht so leicht, aber dann muss ich mich entscheiden. Und das ist dieser Ruf, den wir hier hören. Geht aus ihrem Volk. Jetzt, wo du es begriffen hast, wo du die Dinge erkannt hast, jetzt musst du auch deine Konsequenzen ziehen oder an ihren Sünden teilhaftig werden. Mhm. Weil dann wären es meine. In dem Moment, wo ich es erkenne und trotzdem daran festhalte, dann wird es meine Sünde.
Und ich habe mich auch gefragt, als ich die Lektion studiert habe, wo es bei mir sowas gibt, wo man vielleicht wieder zurückschlittert in dieses Babylon, ja, weil es einem so gewohnt ist oder weil man sich daran gewöhnt. Also, weiß nicht, als ich in Wien war, haben mich die ganzen Plakate, die da überall waren, nicht gestört. Wenn ich jetzt nach Wien komme, sehe ich das und sie fallen mir auf, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch Zuhörer und Zuschauer weitergebe. Vielleicht könnt ihr in den Chat schreiben, wie schafft ihr es, dass ihr diese Gewöhnung an das Böse überwindet durch das Lamm, das uns den Sieg schenkt? Das ist eine Frage, die ich euch auch mitgeben möchte. Können wir, glaube ich, noch länger drüber nachdenken. Und ich würde dich, Samuel, jetzt bitten, dass du mit uns noch betest.
Lieber Gott, hab vielen Dank für die heutige Gesprächsrunde. Hab du Dank, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen in aller Freiheit und darin lesen können, was du uns sagst, was in Zukunft geschehen wird. Herr, zwischen all dem Kampf, der hier geschildert wird, zwischen den Schrecknissen, die hier berichtet werden in deinem Wort, gibt es doch diesen einen Lichtblick, dass das Lamm gewinnen wird. Und das Lamm wird alle zu sich nehmen, die sich auf ihn, auf das Lamm verlassen. Und diese Zusicherung, die hast du nicht nur in der Offenbarung gegeben, die hast du durch die ganze Bibel hinweggegeben. Du bist für alle jene, die sich zu dir halten, bist du ein Felsen und du nimmst sie auf in dein heiliges Reich. Herr, bitte hilf, dass wir das immer, immer vor Augen haben. Und auch wenn jetzt die Welt zurzeit zu zerbrechen scheint, so wissen wir, dass es noch tiefer hinabgeht. Aber je tiefer es hinabgeht, desto größer wird deine Rettung sein. Und du wirst nicht ausbleiben. Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, ach, du verzögerst. Nein, du wirst kommen zur rechten Zeit. Lass uns darauf vertrauen und dein Wort ernst nehmen, darin studieren und wachsen zu dir hin, Herr. Das ist unser Wunsch und unser Gebet. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.